So, ja, ich freue mich wieder hier bei euch sein zu dürfen und ja, danke Ben für die Introduction. Danke, ja, jawohl, ich bin ein wenig nervös, aber es geht dann wieder vorbei. Also, so, es gibt ein tolles Wort auf Englisch, es heißt hangry. Und es ist ein zusammengesetztes Wort von hungry und angry, also sprich hungrig und wütend. Und es ist ein richtig tolles Wort. Und es ruft im Kopf ein Bild von einem Mensch, der sehr liebevoll, nett und geduldig ist. Aber wenn das Essen 2 Sekunden spät ist, wird er zu unliebevolle Drachen und sagt, das ist 2 Sekunden zu spät, ist egal, ich bin wütend und das Essen soll jetzt da sein. Und oft ist es die unwahrscheinlichsten Leuten. Vielleicht kennt ihr einen oder andere, der, wo das Essen richtig pünktlich sein kommen und es ist schwierig für die, die Frustration zurückzuhalten. Vielleicht befindet man sich auch selber drin. Ich befinde mich auch manchmal selber drin, wenn ich eine Stunde warten muss aufs Mittagessen. Aber wenn der Wut hochruckt, liebevoll sein und man hat die Entscheidung, liebevoll zu handeln oder unliebevoll zu handeln, es gibt immer eine Entscheidung, egal wie man sich in dem Moment fühlt. Man kann entweder jemanden anfahren oder man kann verzichten auf meinem Recht, jetzt gesättigt zu werden und denen liebevoll behandeln. Ich glaube, diese Moment der Versuchung kennt jeder, wenn es nicht unbedingt um Essen geht. Ich glaube, jeder kennt das. Und Jesus kennt das auch. In unserem Text heute werden wir sehen, dass reifes Vertrauen wehrt Versuchung ab. Unser Text für heute ist Matthäus 4, 1 bis 11. Weiß nicht, habt ihr eine Folie oder hat es nicht so durchgekommen? Okay, wenn nicht, das passt. Dann lese ich einfach euch vor und wir gehen durch 3 verschiedene Teile und ich lese bei jedem Teil den nächsten Teil vor. Also es sind 3 Versuchungen. Kennt ihr vielleicht die Geschichte? Also ich fange dann an mit dem ersten Teil. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihm heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Wir sehen hier in unser erster Teil vom Text, dass dieses Vertrauen braucht ein Fundament. Und wir sehen genau, wie Jesus eigentlich den Teufel antwortet. Er antwortet nicht mit seinen eigenen Worten, sondern mit Gottes Wort. Das heißt, Jesus weiß, was Gott schon mal gesagt hat. Und er nimmt es als so wichtig an, dass er weiß das auswendig. Noch dazu, der unterstellt sich Gottes Wort, anstatt sein knurrendes Bauch. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 40 Tage ist voll lang, ne? Also ich habe es probiert, also 2 Tage habe ich nicht ausgehalten. Weiß nicht, also 2 Mahlzeiten ist oft grenzwertig. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber der hat echt Hunger. Und was Jesus macht hier, ist, er zitiert vom 5. Mose 8, 3. Und er stellt einen Vergleich her zwischen Israel und ihm. Damals, Israel war in die Wüste. Die sind rausgeführt von Gott aus der Sklaverei. Und dann Gott hat die in die Wüste 40 Jahre rumgeführt da. Und Jesus war 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Und in dieser Wüstenzeit beim Israel, Gott sagt ganz klar, in dem Zusammenhang von dem Zitat, sagt er ganz klar, das hat einen Zweck und einen Sinn gehabt. Das war, denen auf die Probe zu stellen, um zu sehen, was tatsächlich in denen ihr Herz los war. Wer regiert in denen ihr Herz? Und wir sehen in unserem Text heute, wir haben gerade erst gelesen, Jesus wurde rausgeführt in der Wüste, um auf die Probe gestellt zu werden. Und dann, wenn es dann weitergeht, so, es gibt eine Probe bei Israel Die sind geprobt 40 Jahre lang, die haben Hunger erwähnt gehabt. Und die haben Gott angeklagt und komplett vergessen, was er vorher gemacht hat. Und Gott, wenn man die Geschichte liest, wird wütend, aber der gibt denen trotzdem was zum Essen und bleibt trotzdem bei denen. Also die haben praktisch nicht bestanden. Auf der anderen Seite, hier kommt Jesus mit der Versuchung jetzt vor sich, Essen zu sich zu nehmen. Der hat auch die Macht und auch wahrscheinlich, der hat die Macht, das zu machen, selber, aber der wartet es ab. Und er sagt mit seinen Worten, Gott, du bist mir wichtiger, als was mein Bauch mir jetzt gerade eben sagt. Und wir sehen, dass Jesus vertraut Gottes Timing. Oder Timing ist Englisch, ne? Aber versteht ihr, was ich meine, oder? Ja, okay, gut. Nur weil er es haben könnte, heißt nicht, dass er das haben sollte. Heißt nicht, dass der Moment richtig war. Man muss, und hier sehen wir in dem ersten Versuchung, dass man muss wissen, wer Gott ist und warum er vertrauenswürdig ist. Jesus hat schon die Vorgeschichte gewusst. Bevor die Probe kommt, sonst hat dein Vertrauen keinen Fundament. Und wir nehmen Gottes Wort, ja, und wir werden die Probe nicht bestehen. Und eine Frage an uns, ihr und mir auch, wie gut kennst du Gottes Wort, was er schon mal gesagt hat zu uns? Wir sehen hier in das erste Beispiel und weiterhin, dass reifes Vertrauen wehrt Versuchung ab. Und dass zuerst dieses Vertrauen braucht ein Fundament. So, dann lesen wir weiter, die zweite Versuchung. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter. Denn in den heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete, in den heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Weiß nicht, wie es ihr geht, aber was? Die Teufel kennt sich in der Bibel aus? Der zitiert sogar von der Bibel? Was? Also hier sehen wir ganz eindeutig, dass der Teufel schlau ist und er kennt sich aus. Und das Erste, was er macht, ist, er hinterfragt Jesus seine Identität. Hast du es gemerkt? In die erste Versuchung, seine ersten Worte sind, wenn du Gottes Sohn bist. In der zweiten Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist. Wenn wir ein bisschen vorher gehen, in den letzten Abschnitt, also sprich Kapitel 3, wir sehen, dass es war die Jesus eine Taufe. Und weiß nicht, wie viel von euch kennt, der kommt zu Johannes der Täufer, der sagt, tauf mich bitte, Johannes sagt, nein, ich kann das nicht, du bist mein Gott. Aber Jesus sagt, doch, machen wir es. Dann geht so rein, wird getauft, steht auf, plötzlich reißt die Himmel auf, Sonne kommt runter, Taube kommt runter. Und wir sehen zum ersten Mal die Dreieinigkeit Gottes auf einem Fleck. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann zum Abschluss spricht Gott, der Vater, diese Worte über seinen Sohn. Und er sagt, dies ist mein Sohn. Ihm gilt meine Liebe. Ihn habe ich erwählt. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Also Jesus war gerade am Höhepunkt. Sein Vater hat diese Worte über ihm gesprochen. Und dann plötzlich geht er raus in die Wüste und fastet 40 Tage und Nächte. Und dann, danach, im Anschluss, kommt der Teufel auf ihn und versucht ihn direkt. Wenn er am schwachsten ist, ist genau wann der Teufel versucht, ihn zu verführen. Es ist, als würde der Teufel mit so ein hinterhältiges Lächeln sagen, wenn du Gottes Sohn bist, bist du dir sicher? Hast du ihn richtig verstanden vor 40 Tagen und 40 Nächte? Warum hat er dich in die Wüste rausgeschickt? Ich meine, du bist sein geliebtes Sohn, oder? Hat er etwas von dich zurückgehalten? Der Teufel weiß eins. wenn er es schafft, Jesus zum Hinterfragen zu bekommen, wer er ist, dann ist es fast erledigt. Und der Teufel macht es ganz genau bei uns auch heutzutage. Gott spricht genau die gleichen Worte über uns in Römer 8, wie er über Jesus damals gesprochen hat. Wenn du zu Gott gehörst, du bist sein geliebtes Sohn oder Tochter. Und es ist genau, was die Teufel als erstes angreift. Nachdem er Jesus seine Identität angreift, wir sehen, dass er geht weiter. Wir sehen, dass der Teufel kennt Gottes Wort sehr gut. Der macht sogar Jesus nach, wenn du es gemerkt hast. Jesus sagt im ersten Versuch, in den Heiligen Schriften steht's. Und dann in der zweiten Versuchung sagt der Teufel, denn in den Heiligen Schriften steht's. So als würde er sagen, naja Jesus, das kann ich auch mal machen. Schau mal, was machst du denn damit? Aber wir merken, dass Jesus vertraut Gott und zitiert zurück. Und wir sehen einen eindeutigen Unterschied zwischen beiden Zitaten. Eine, der Teufel, nimmt Gottes Wort, reißt es aus dem Kontext heraus und hat seinen eigenen Zweck und will es erfüllen mit diesem Wort Gottes. Jesus auf der anderen Seite geht zu Gottes Wort und nimmt es im Arm und weiß ganz genau und versucht Gott zu sehen und wer er tatsächlich ist und ihn tatsächlich zu verstehen. Weil wenn wir wissen, wer Gott ist, wenn wir auf diese Pfad gehen, womit Jesus ist, dann macht vieles mehr Sinn. Es macht nicht vieles leichter, aber es macht vieles mehr Sinn. Und dann verstehen wir Gott so, wie er das verstanden sein will. Also wenn man die Bibel kennt, Gott hat genügend und auf verschiedensten Situationen gezeigt, dass er vertrauenswürdig ist. Und wir sehen, dass er reifes Vertrauen wert versuchen hat. Und wir lesen dann jetzt den dritten Abschnitt, den dritten Versuchung. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihre Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemanden sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgte ihn. Wir sehen das hier, dass Versuchung ist wie ein Marathon. Umso länger das man aushält, umso schwerer wird es. Ich glaube, wir haben es alle wahrscheinlich ein bisschen erlebt in unserem Leben. Man braucht Ausdauer. Und wir sehen sogar, dass die letzte Worte von unserem Text heute ist, dass Jesus war so erschöpft, dass die Engel ihm tatsächlich zur Seite gekommen sind und haben ihm geholfen und unterstützt. Und wir sehen dadurch, dass Vertrauen braucht Training. Und ihr sagt vielleicht, was? Okay, wieso? Wie macht man das? Ganz klar, auch wie Jesus das gemacht hat. Fasten. Fasten ist Vertrauenstraining. Jesus hat schon 40 Tage und Nächte hinter sich. Jeden Tag und jede Nacht, wo sein Bauch knurrt, dran zu denken, ich vertraue Gott, nicht mein Bauch. Ich weiß, dass seine Zeit passt, ich vertraue ihm. Durch Fasten lernen wir Nein zu sagen in dem Moment, wo wir so gern Ja sagen würden. Wir üben auch unser Glauben aus, wir sagen genau das, was Jesus gesagt hat. Dein Wort ist über meinem Hunger und über mein körperliches Gebrauch, was ich brauche. Fasten zeigt auch, was im Herzen regiert. Und eine gute Frage ist, wie reagiere ich, wenn das, wovon ich faste, weg ist? Wenn es Essen ist oder ein gutes Bier oder dein Handy oder Snapchat oder Instagram oder irgendwas, was dich richtig erfüllt als Mensch. Wenn du nimmst es weg, was passiert? Kannst du nicht ohne das weiterleben? wirst du plötzlich frustriert und irritiert und genervt? Das zeigt man. Fasten zeigt man ganz klar und deutlich. Man tut sich ganz schwer davon zu täuschen, was tatsächlich einem im Herzen liegt. Aber manche fragen jetzt vielleicht, okay, Fasten ist nett, aber muss ich unbedingt? Ich habe das ganz lang auch gefragt. Weil in Amerika ist es so, dass viele Christen fasten gar nicht. Also gar nicht ist so, ja, braucht man nicht, muss man nicht. Aber ich würde zwei Sachen dazu sagen. Ja, also ich denke, es ist fast ein Muss für uns. Nicht, du kannst gläubig sein und zu Jesus gehören und nicht fasten, das findet deine Beziehung mit Jesus nicht. Aber um das zu vertiefen, ich glaube, es ist sehr necessary. Notwendig, danke. Notwendig, ja. Ich würde zwei Sachen dazu sagen. Also erst Jesus dachte, dass es Wert hat. Zu einem hat er das selber durchgemacht. Und zu zweitens, in der Bergpredigt sagt er sogar, wenn ihr fastet, nicht ob ihr fastet, sondern wenn. Der geht davon aus, dass man das macht. Und zweitens, im Garten Gethsemane, wo Jesus auf die größte Versuchung seines Lebens steht, der hat null Bock, auf dem Kreuz zu gehen. Ja. Und dann sagt er, deine Willen, nein, nicht meins. Ja, ich denke, man könnte viele Fragen stellen und so, aber ich denke schon, dass diese Fasten mit reinspielt in das Ganze. Vielleicht eine weitere Frage taucht auf. Ja, okay, aber was hat Jesus Fasten gebracht eigentlich? Der ist doch Gott, ne? Also das ist doch leicht für ihn. Und dazu will ich sagen, also Jesus ist eigentlich, war 100% Gott, aber er war auch 100% Mensch. Wir dürfen nicht 1% wegnehmen von seiner Menschheit. Seine Hunger war echt, die Versuchung war echt, so wie du das spürst und ich das spüre. Und zweitens, das zweite Ding, was es gebracht hat, ist, weil Warten, Wüstenzeiten und Versuchung teils des menschlichen Lebens sind. Und dadurch kennt Jesus deine Erfahrung und meine Erfahrung. Von Erfahrung. Nicht irgendwie theoretisch irgendwo. Der hat das selber durchgemacht. Das heißt, ja, Gott kennt von Erfahrung deine Erfahrung. Der kennt, wie es ist, die dunklen Zeiten ranzugehen, die Wüstenzeiten, in die hineinzugehen. Und ich glaube, ich muss nicht viel mehr dazu sagen, weil ich glaube, ihr wisst schon alle, ihr habt schon alle irgendwas durchgemacht in euer Leben, so wie ich. Und ich will damit sagen, und was Jesus hier sagt und stellt klar und fest, ich kenne das. Ich habe es auch gemacht. Und eine Sache, was das auch hochbringt für uns, weil manche von den Dingen, was wir erlebt haben, rufen Fragen in uns auf. Und Gott, wenn wir sehen, dass Gott lässt manchmal Sachen zu, was unser Vertrauen dehnt und in Frage stellt. Und oft die Frage kommt hoch, warum? Warum musste ich das durcherleben? Warum stecke ich da drin? Wie kann Gott nur? Und diese Wüstenzeiten, dunkle Zeiten, kann so viel in uns auflösen. Leider haben wir nicht genügend Zeit, wirklich diese Frage, warum anzugehen, obwohl das ist eine berechtigte Frage. Aber zum Abschluss würde ich gerne auch ein ganz wichtiges Teil, bevor man überhaupt auf diese Frage beginnt zu antworten. Man muss zuerst einen Blick auf Gott werfen. Wer ist dieser Gott, wem wir diese Frage stellen? Weil das macht den Unterschied. Wir müssen nicht vergessen, wer er ist und was er schon gemacht hat, bevor wir diese Frage antworten. Also schauen wir ein bisschen an, im Abschluss. Also Jesus war Gott, der musste nicht kommen. Der hätte ganz bequem in seinem Thron da oben hocken können und hätten alles, was er bräuchten könnte. Enge Beziehungen mit seinem Vater und dem Heiligen Geist, alles. Aber was hat er gemacht? Der ist geboren in eine arme Familie und ist aufgewachsen, so wie wir, mit Verletzungen und alles drum und dran. Und er verzichtet auf seine Macht. der hätte das alles machen können, aber der hat es nicht gemacht in diese Versuchungen. Wir sehen, Jesus hat die Versuchung gehabt, Essen zu machen für sich. Macht das nicht. Der lehnt seine Macht ab. Der sagt, nein, ich mache das jetzt nicht. Nennen dann in der zweiten Versuchung. Wir sehen, der hätte, also diese Versuchung, um Anerkennung zu kriegen. Ja, der ist Gott. Der ist Gott. Warum soll er sich nicht zeigen, was er kann und alles? Aber er hat gesagt, nein, ich warte, bis Gottes Zeit richtig ist. Und in drittens, der sagt, die dritte Versuchung, wo es darum geht, die ganze Welt zu bekommen von Satan, das hatte er eigentlich schon. Der hat es abgelegt für eine bestimmte Zeit. Aber der kriegt es dann wieder. Aber es war nicht die richtige Zeit. Das heißt, unser Gott verzichtet für dich, für mich, so dass er uns retten kann. Und auch noch dazu, was wir oft vergessen, weil wir fokussieren sehr auf das Retten, und es ist gut, wichtig, aber so dass er unser Leben auch kennt. Unser Gott kommt und verzichtet. Er kommt uns nah und lässt der Großteil seiner Macht liegen. Er sagt zu dir und zu mir, ich gehe mit dir durch das Leben. In mir findest du echte Vergebung, Hoffnung und Liebe. Kannst du, kann ich so ein Gott vertrauen? Findest du die Frage, wo es drauf ankommt? Weil er hat sich schon gezeigt, dass er vertrauenswürdig ist. Aber wir müssen das alle, auch diese Frage für uns selber beantworten. Genau. Und hier sehen wir wieder um diese Frage, was wir nicht vergessen dürfen bei dieser Frage ist auch, dass Jesus uns nahe gekommen ist, der hat für uns verzichtet und er ging am Kreuz für uns. Voller Freude und voller Hoffnung für die Zukunft mit uns. Ja, also ich würde gern beten für uns zum Abschluss. Vater, wir danken dir für deine Liebe und für deine Treue zu uns. Wir danken dir, dass du uns nahe gekommen bist und kommst uns immer wieder nahe. Wir danken dir, dass du unser Leben kennst, ein und aus, jede verschiedene Teil. Und wir bitten dich, Vater, um deine Hilfe, das zu sehen und es anzunehmen und dich tatsächlich zu vertrauen, weil das ist schwer. Amen.